Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen zurück. Du hast den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elena Engels und vor mir sitzt die liebe Valentina Tüfs. Ja. Und gemeinsam nehmen wir eine weitere Podcast-Folge auf zum Thema Michal, die Tochter Sauls, die Ehefrau Davids, dann wieder nicht und dann wieder doch und was das alles zu bedeuten hat. Wenn du da Fragen hast und mit der Geschichte überhaupt nichts anfangen kannst, dann hör dir die gerne, sehr, sehr gerne die letzte Podcast-Folge an, denn da sind wir wirklich auf die Grundlagen eingegangen, auf die Vorgeschichte quasi und kommen jetzt zu diesem Punkt, wo David die Bundeslade nach Hause holt und sich so krass freut. Vielleicht kennst du die Geschichte, er bringt die Bundeslade und am besten, ja. Weißt du was, ich lese das einfach aus der Studie vor, was ich aufgeschrieben habe, damit wir einfach ein besseres Verständnis dafür haben, was die Bundeslade ist, warum sie so wichtig war für David und was Michal tatsächlich verpasst hat.
Voll, ja, das ist gut.
Die Szene, in der Michals Herz offensichtlich verhärtet war, war die Rückkehr der Bundeslade nach Jerusalem. Doch um zu verstehen, warum David so voller Freude war, müssen wir die Bedeutung der Bundeslade verstehen. Die Bundeslade war das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Sie enthielt die steinernen Tafeln mit den 10 Geboten, den Aaronstab und einen Krug mit Manna. Alle Symbole für Gottes Versorgung, seine Führung und seinen Bund mit dem Volk Israel. Dort, wo die Bundeslade war, war Gottes Gegenwart. Die Lade war viele Jahre nicht in Jerusalem gewesen. Nachdem sie in die Hände der Philister gefallen war und Chaos verursacht hatte, kam sie nach einer langen Zeit der Trennung nun endlich zurück in das Zentrum Israels.
Richtig.
Für David war dies nicht einfach ein politisches oder religiöses Ereignis. Es war ein Zeichen, dass Gott wieder in der Mitte seines Volkes war. Und ja, David konnte seine Freude nicht zurückhalten. Er legte seine königlichen Gewänder ab, entblößte sich in einem einfachen leinenden Priestergewand und tanzte mit ganzer Hingabe vor Gott. Es war ihm egal, was andere dachten. Seine Anbetung war echt und voller Liebe für seinen Herrn. Dies war ein Moment der tiefsten Ergriffenheit. Eine Feier, die zeigte, Gott ist zurück in unserer Mitte. Ja, aber Michal konnte diese Freude leider nicht teilen. Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Als David wirklich tanzte und sie das sah, empfand sie wirklich nichts als Verachtung für ihn. Und ich glaube auch aus dem Grund, weil sie kennt ihren Vater, einen mächtigen König, Saul, der immer ein mächtiger König sein wollte und sich auch so dargestellt hat, plötzlich David, der sich entblößt als König, ein No-Go für sie, das geht gar nicht. Also das bedeutet, er stellt seine königliche Würde zurück und demütigt sich vor Gott.
Ja, sehr.
Und macht ihn groß, obwohl er doch der große König ist. Und das vielleicht hat Michal gar nicht verstanden. Das war der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich ihr verbittertes Herz. Sie konnte gar nicht die Freude wahrnehmen, die er empfunden hat. Sie konnte es nicht. Und noch viel weniger, und das ist wirklich sehr traurig, sie konnte auch die Gegenwart Gottes nicht wahrnehmen.
Voll.
Und das zeigt uns eindeutig etwas ganz Wichtiges. Ich möchte noch ein Stück weiterlesen. Doch Michal konnte die Freude nicht teilen. Als sie David tanzen sah, empfand sie nichts als Verachtung. Sie sah nicht die Bedeutung dieses Momentes. Sie sah nicht die Gegenwart Gottes. Sie sah nur David, den Mann, der sie missachtet hatte. Den Mann, der sie zurückgeholt hatte. Und das nicht aus Liebe. sondern aus politischen Gründen. Und dieser Mann, der vor so vielen Augen tanzte und sie, während sie in ihrem Schmerz gefangen war, konnte das nicht erkennen, was er erkannt hatte.
Und eben auch, das finde ich sehr, sehr gut, dieses Michal teilte die Freude nicht, die David hatte, als er tanzte, ganz frei, so wie du sagtest, königliche Gewänder abgelegt und tanzt so vor der Bundeslade und lobt Gott und ist total in seiner Gegenwart. Was mein Gedanke auch ist, also sie empfand nichts als Verachtung, sagt mir auch, das hat eine Vorgeschichte. Das ist nicht nur ein jetziger Moment. Sie steht da und sieht den David dort tanzen und nur mit so einem leichten Leinengewand angezogen und in dem Moment denkst du, was ist das? Sondern das hat eine Geschichte. Und das ist genau, das hast du richtig gut da so zusammengefasst. Also sie wurde wie hin und her gespielt und in dem Moment zeigt sich einfach, da habe ich nichts als Verachtung für dich. Also da ist weder Liebe, noch ist dort in irgendeiner Form auch ein Herz für Anbetung in Michal. Ne? Also weil das war ja in dem Sinne auch wirklich, sie ist also Sauls Tochter und da ging es ja immer die ganze Zeit, ja, das Volk Israel, das erwählte Volk Gottes und so. Und ich glaube, dass sie einfach wie in so einem traditionellen religiösen Zuhause groß geworden ist, wo der Name Gottes einfach für die eigenen Wünsche wie missbraucht wurde, weißt du? Im Namen Gottes machen wir die und die Kriege, im Namen Gottes müssen wir den und den Menschen erledigen, im Namen Gottes verheirate ich dich wieder und so, weißt du, das sind ganz, ganz viele Dinge gewesen, sodass ich glaube, dass einfach bis zu dem Zeitpunkt, dass sie David so sieht und da Verachtung hat, ist ganz schön viel passiert. Und ich glaube einfach auch, dass sie das wahrscheinlich auch gar nicht geglaubt hat, sie das gar nicht ernst genommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es gar nicht ernst genommen hat, so nach dem Motto, meine Güte, machst du jetzt hier auch eine Show? Also, kennt sie ja. Von ihrer Familie und nimmt das gar nicht ernst, was David da macht, weißt du? Also ich glaube, sie nimmt das gar nicht ernst. Also sie sagt sich, na und? Was hast du denn davon, dass du dich da so entkleidest? Das ist doch total so nach dem Motto, bist du nicht schambehaftet? Also schämst du dich nicht? Und ja, das offenbart ganz, ganz viel über ihre Beziehung auch zueinander. Ne? Also da war es keine Liebesbeziehung mehr.
Ja, tatsächlich würde ich nicht unbedingt... Also ich weiß es wirklich nicht, ob sie ihn geliebt hat. Ich glaube eher nicht. Also ob er sie geliebt hat, das weiß ich nicht. Aber das sieht nicht danach aus. Mhm. Also wenn man jemanden verachtet, ist es schwierig zu sagen, dass man denjenigen liebt. Es war mal Liebe. Aber nach all dem, was er ihr angetan hat, all der Schmerz, ist es, glaube ich, keine Liebe mehr da gewesen. Und boah, ich will mich so hineinversetzen, vielleicht gibt es jemanden, der gerade zuhört und sagt, ich kann das voll nachempfinden. Ich kann das voll nachempfinden, wie sie fühlt, denn mir ist was Ähnliches passiert. Mhm. Oder eine andere Person, nicht dein Partner, nicht deine Partnerin, sondern eine andere Person, ein Elternteil oder ein Freund, ich weiß es nicht, hat dich so verletzt, dass du sagst, ich empfinde da wirklich Verachtung. Und ich würde vielleicht sogar gerne lieben, aber ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich kann nicht vergeben. Ich kann das einfach gerade nicht. Ich glaube, dass es auch vielleicht jemanden gibt, der gerade zuhört und genau das durchmacht. Ich möchte diese Bibelstelle gerne einmal vorlesen. Das ist 2. Samuel 6, Vers 16 und zwar die Schlachterübersetzung. Die beschreibt es wirklich sehr, sehr gut. Darin heißt es, als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen. Ich möchte hier ganz kurz einhaken und ich finde es sehr interessant, dass sie wieder mal beschrieben wird als die Tochter Sauls.
Ja.
Also das ist ihre Identität. Sie ist die Tochter Sauls.
Ja.
Sie ist nicht die Ehefrau Davids, sie ist die Tochter Sauls. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen, heißt es am Ende. Sie verachtete, also wirklich, Verachtung ist schon ein krasser Ausdruck, ein krasses Gefühl. Und so steht es drinnen, sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Es zeigt, was ihr Herz gefühlt hat. Und das ist ja sowieso ein spannendes Thema, das werden wir jetzt demnächst wirklich angehen. Da freue ich mich schon sehr darüber. Aber es ist so interessant und sehr wichtig zu wissen, dass ihre Verachtung aus ihrem Herzen kam. Und wenn die Bibel sagt, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Denn es ist Verachtung sicherlich nicht etwas, wo wir unser Herz behütet haben.
Richtig. Genau. Und eben halt auch nochmal zu erklären, auch wenn sie wie zurückgeholt wurde, wieder zurück zu David, bedeutet es nicht, dass sich ihr Herz wieder liebevoll ihm zuwendet, so wie es am Anfang war. Und das ist halt auch, also es ist sehr, sehr krass, also wenn wir das dann weiterlesen in 2. Samuel 6, 23, heißt es auch, Michal, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zu ihrem Tod. Das ist nochmal so eine wichtige Info, die die Bibel in dem Moment ja auch nochmal darlegt und sagt, dass sie kein Kind hat bis zum Tod, ist auch nochmal, also entzweit auch nochmal dieses Ehepaar. Entzweit einfach auch sie nochmal in diesem Punkt. Und also wenn wir so wissen, dass in dem Moment wirklich bis zu ihrem Tod sie kein Kind bekommen hat, war das damals auch einfach ein Zeichen für Schande oder für Trennung oder auch total, also Leute haben das auch so gedeutet, das ist Gottes Urteil. Also so ein bisschen so, Gott gibt dir keine Kinder aufgrund dessen, weil du, ja, weil du dich hier an diesem Punkt vielleicht versündigt hast oder wie auch immer, weißt du? Also, weil sie hat ja in dem Moment, wie soll ich das sagen? Sie hat nicht Davids gute Tat erkannt. Also es war ja eigentlich etwas, wo Gott gesehen hat, Gott sieht das Herz von David, er tanzt um die Bundeslade und Gott liebt das und Gott sagt, David ist ein Mann nach meinem Herzen und sie erkennt nicht, warum er es tut. Das heißt, in dem Moment ist die Härte schon viel, viel länger da. Da ist die Entzweiung von ihm als den David, den sie mal liebte, das ist schon viel, viel früher passiert.
Ja, weißt du, mein Gedanke oder meine zwei Gedanken sind, ich denke wirklich jetzt gerade daran, dass es ja in unserer Kultur nicht typisch ist, dass Männer zwei Frauen heiraten, das ist sogar verboten. Aber es gibt einfach Kulturen und vor allem Religionen, wo es möglich ist. Und ja, ich glaube, es ist sehr hart, wenn man nicht die einzige Frau ist, sondern wenn es noch eine andere gibt oder auch noch mehr Frauen gibt. Und du deinen Mann wirklich mit anderen Frauen teilen musst, das ist wirklich krass und schon grausam, finde ich das. Und damals war es aber gang und gäbe, es war völlig normal. Und ich stelle mir einfach nur vor, dass diese junge Michal, ein junges Mädchen, verliebt ist, einen Mann heiraten möchte. Und dann passiert es wirklich, sie darf ihn heiraten und sie gibt sich ihm völlig hin, sie schläft mit ihm, sie haben eine wunderbare Zeit, sie verbinden sich als Ehepaar und plötzlich geschieht dieses Schreckliche, dass er fliehen muss und danach meldet er sich nie wieder. 10 Jahre und in diesen 10 Jahren hast du nicht die Wahl, einfach zu warten oder kannst ihn suchen oder bekommst Hilfe, was ist jetzt eigentlich, sondern du wirst einfach weitergereicht. Es ist wirklich dieses Weiterreichen.
Richtig.
Einfach weitergereicht an den nächsten Mann. Und nicht aus eigenem freien Willen, sondern es ist dir einfach aufgebunden. Es ist einfach dein Schicksal, das dir zugesprochen wird und zugeteilt wird und du kannst es nicht kontrollieren. Und dann bist du aber vielleicht in diesen 10 Jahren, hast du dich mit dieser Situation, hast du sie akzeptiert? Du hast dich vielleicht mit dieser Situation angefreundet. Du hast vielleicht Gefühle für diesen Mann entwickelt. Und zwischen euch besteht eine Freundschaft, Liebe, eine Verbundenheit. Auch mit diesem Mann schläfst du. Und das nicht nur einmal, sondern ganze 10 Jahre hast du dafür Zeit und bist intim mit ihm. Und plötzlich erfährst du, dass ein neuer König da ist. Und das ist dein Ex-Mann. Und dieser Mann hat aber mittlerweile mehrere Frauen. Er hat eine eigene Familie gegründet. Er hat mehrere Kinder, mehrere Frauen. All das, was du ihm eigentlich schenken wolltest. Und dieser Mann hat sich niemals bei dir gemeldet vielleicht. Ich weiß es nicht. Also es steht nicht in der Bibel drin. Aber ja, soweit wir das lesen können, ja, hat er es vielleicht nicht getan. Und da kommt ja ein gewisser Frust nicht nur deiner Situation gegenüber, sondern auch diesen Mann gegenüber. Warum hat er sich niemals um mich bemüht? Warum hat er nicht um mich gekämpft? Warum war sein Leben ihm wichtiger als ich? Denn ich habe mich doch auch für ihn entschieden und habe mich für ihn geopfert, habe ihn verteidigt und beschützt. Und dann wird dieser Mann König und nimmt dich nicht zurück, weil er dich liebt, sondern weil es einfach ein strategischer Zug ist, ein politischer Zug. Wie traurig ist es? Kann man sie nicht doch ein wenig nachempfinden und sie verstehen? Also ich konnte es vorher so gar nicht, aber als ich angefangen habe, diese Geschichte von ihr zu studieren, habe ich mir gedacht, doch, ich kann es verstehen. Und trotzdem gibt es hier einen Schlüssel, auf den wir gleich noch eingehen werden.
Und sie wird daran erinnert, wie sie groß geworden ist. Vielleicht war dieser zweite Mann, dieser Palti, auch ein bisschen wie eine wohlgesonnene Flucht, weißt du, raus aus dem Königshof, raus aus diesem ganzen politischen Hin und Her Machtgehabe. Und in dem Moment, wo David sagt nach 10 Jahren, ja, jetzt kommst du wieder zurück an den Königshof, glaube ich, kommt alles hoch, wie sie groß geworden ist. Alle Intrigen, alle Machenschaften des Vaters und so. Und ich glaube, da ist Angst, da ist Wut, da sind ganz, ganz viele Gefühle, die Michal auch einfach hat, die hochkommen zusätzlich und die sie vielleicht gar nicht weiß einzuordnen und nicht zu verarbeiten. Weißt du, ich glaube, da war ganz, ganz viel in ihrem Herzen, was da passiert ist. Und wenn wir das in dem Moment einfach so, also ich habe mir da so drüber Gedanken gemacht, wenn wir diese Entwicklung von Michal uns einmal angucken, war sie am Anfang so eine liebende Frau. Sie wird als liebende Frau bezeichnet. Dann nachher, so im Punkt, wo David geflüchtet ist, war sie wie so eine mutige Retterin. Also sie hat ihn mit zusätzlich gedeckt und hat ihn fliehen lassen aus dem Fenster, ist er runtergeklettert und hat dann irgendwie vorgegeben, der liegt da und hat da irgendeine Figur ins Bett gelegt und so und hat das praktisch vorgetäuscht, dass er da ist. Das war so als so dieser Mut, ich rette aber jetzt meinen Mann. Also da ist noch Liebe mit drin. Und dann in diesem Punkt kommt dieses ganze Ding von wegen politische Schachfigur oder so politisches Opfer, wo sie wie hin und her geworfen wurde, einfach auch von ihrem Vater. Und was dann kommt, finde ich, ist auch ein Punkt, das ist so, sie ist wie die entfremdete Ehefrau. Sie ist ja wie entfremdet, weil sie ja von David wie getrennt war über diese ganzen Jahre. Auch wenn sie vorher gerettet hat und oder ihm geholfen hat zu fliehen, trotzdem ist sie entfremdet, weil 10 Jahre sind 10 Jahre, da hast du die hast du nicht miteinander verbracht. Und sie endet halt einfach auch als verbitterte Kritikerin oder als Frau, die nichts anderes mehr trägt als Verachtung für den David. Und ich glaube, da hat sie sich nicht eins gemacht mit Gottes Sicht darüber. Und das war einfach so ihre Konsequenz aus all dem. Und das hat man dann auch gesehen, sie wurde dann nicht Mutter, sie ist nicht leibliche Mutter geworden.
Weißt du, ich denke auch so daran, David war ja ein junger Mann, als er den Goliath besiegte. Und das war ja ein Riesenwunder und er hat es getan durch sein Vertrauen Gott gegenüber. Und es hat sich aber in seinem Leben doch zwischendurch mal was verändert. Also man sieht, als er flieht in die Höhlen, in die Berge vor Saul, da sucht er Michal nicht auf. Da hat er wahrscheinlich viel zu große Angst, denn man merkt, Saul hatte eine Macht. Mhm. Menschen hatten Angst vor ihm.
Genau.
Sie hatten Angst um ihr Leben, genauso wie David. Und interessant ist, ich habe so den Gedanken, David hat den ersten Riesen besiegt, den Goliath. Mhm. Aber in seinem Leben gab es andere Riesen und Saul war zum Beispiel einer davon.
Ja, voll.
Und diesen Riesen hat er sich wie nicht entgegengestellt. Auf seiner Seite wollte er den Gesalbten Gottes nicht anrühren. Das war Respekt und Achtung und Ehrfurcht vor Gott auf der anderen Seite, vielleicht aber auch aus Angst Saul gegenüber, denn er wusste, Saul war zu allem fähig.
Mhm. Ich habe an einer Stelle auch gelesen, dass sie eine Falschaussage getroffen hat, wo David praktisch geflohen ist. Da ist wie eine Falschaussage von ihr bezüglich, dass sie ihn praktisch, sie deckt ihn, ne? Also sie verleugnet, also sie in dem Moment schützt sie David, aber sie trifft, genau, und sie trifft aber eine Falschaussage, so dass in dem Moment sie schmeichelt Saul. Sie schmeichelt Saul, weil sie auch Angst hat vor ihm als Vater, weil der wäre gnadenlos und hat ja alle möglichen, also einfach hinrichten lassen. Wenn er seinen Speer wirft nach Jonathan, war sich Michal schon sicher, okay, wenn ich jetzt zu David stehe und sage, okay, ich habe ihm geholfen für die Flucht, weil ich ihn so sehr liebe, das hat nur eine Konsequenz für sie selbst, weil David war weg und sie war noch da. Das heißt, in dem Moment, glaube ich, ist sie mit in diesem Spiel ja genauso gewesen, weißt du? Da trifft sie auch eine Falschaussage, ja, und er hat mich so nach dem, ja, das ist schon so ein bisschen, wo man sagt, okay, da war sie nicht unschuldig, ne?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend, also was für eine Macht Saul wirklich hatte, dass Menschen vor ihm Angst hatten, sei es Michal, so wie du es auch sagst, dass sie ihr Leben schützen wollte, indem sie gesagt hat, ja, der David, der ist geflohen, und weil er mich bedroht hat, ne? Er hat mein Leben bedroht und deswegen habe ich dich belogen, Vater, deswegen bin ich dir in den Rücken gefallen. Oder sei es auch halt auch David, der 10 Jahre lang unterwegs war und sich versteckt hat und sich bei Michal niemals gemeldet hat. Aber lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar ist es so das Thema mit der Bundeslade und mit ihrem Herzen und mit dem, wie man einfach Gott begegnet, in seiner Gegenwart eintaucht. Und wir lesen, dass David das tat. David war voller Freude und hüpfte und tanzte vor Gott. Und ihm war es egal, wie er aussieht, was er an, was andere über ihn denken. Er hat einfach seinen Gott so gelobt und gepriesen. Und in diesem Augenblick sehen wir aber diesen Schlüssel, von dem ich immer wieder spreche oder auf den ich ja zukommen möchte, ist der Punkt, dass Bitterkeit und das, was sie in ihrem Herzen hatte, den Groll gegenüber David, die Wut über ihr Leben, wie es verlaufen ist, all das, wenn wir unser Herz nicht bewahren und behüten, hat das Folgen. Und die Folgen sind riesengroß. Die Folge war, dass sie in diesem Augenblick das gar nicht wahrnehmen konnte, die Gegenwart Gottes. Sie hat nur ihre Bitterkeit, ihren Frust gefühlt und wahrgenommen, und hat gar nicht gesehen, was da wirklich vor ihr ist. Eine Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes in ihrer Gegenwart. Und das zeigt uns doch, wenn wir voller Bitterkeit sind und gefrustet, wie unser Leben verlaufen ist. Oder ob uns jemand vielleicht verletzt hat und wehgetan hat und wir ihn nicht vergeben können und voller Wut auf diesen Menschen sind und voller Bitterkeit, voller Frust. Das zeigt, dass wir blind dafür sein können, für die Gegenwart Gottes. Das ist, ich glaube, diese Geschichte will uns Gott zeigen, dass es wichtig ist. Achte auf dein Herz.
Richtig, richtig. Und ich finde das so gut, dass du das sagst, weil ich hatte gerade auch einen richtig guten Vergleich im Kopf. Das ist, als würdest du, die Beziehung zu Gott ist ja wie so von mir wie ein Rohr nach oben oder auch nach unten. Und wenn da Kalk reinkommt, also es ist ja so wie im Haushalt, wenn das alles verkalkt ist, das wie so das Negative, das Bittere, was im Herzen ist, was in dem Moment das Rohr verkalkt und du merkst, da fließt kein Wasser mehr durch. Da fließt das lebendige Wasser nicht mehr durch. Und in solchen Momenten, glaube ich, brauchen wir wie so eine Rohrreinigung. Wir brauchen eine Reinigung, eine Waschung, ein wieder neu ausrichten und entkalken, würde ich das einfach mal nennen, weißt du, wo man sagt, okay, ich lasse all diese bitteren Dinge aus meinem Herzen auch wieder raus, damit das Rohr wieder fließen kann, damit das Wasser wieder fließen kann, damit die Gegenwart Gottes wieder im vollen Maße einfach auch ankommt und dass ich sie wahrnehme. Ich glaube, das brauchen wir tatsächlich. Also, weil Bitterkeit ist wie so Kalk, der sich festsetzt in so einem Rohr, Kalk geht nicht einfach von sich aus weg, das musst du entfernen. Und Bitterkeit geht auch nicht einfach so aus unserem Herzen weg, sondern wir haben die Verantwortung, in dem Moment zu Jesus zu gehen, das auch vors Kreuz zu bringen und da sagen, danke Jesus, dass du dafür gestorben bist, dass du dafür bezahlt hast, das ist nicht meine Identität, das gehört nicht zu mir, und loszulassen, weißt du? Weil ich glaube, also so wie Kalk nicht einfach weggeht, geht Bitterkeit auch nicht einfach weg. Wir müssen uns das anschauen.
Ja, voll, und das ist einfach super spannend, und das habe ich auch in die Studie reingeschrieben, dass Michal, dass sie auf ihren Frust so fixiert war, konnte sie die Gegenwart Gottes gar nicht genießen, sie konnte sie gar nicht wahrnehmen. Und der Punkt ist, wenn man in dieser Ungerechtigkeit stecken bleibt, in dem, was einem angetan wurde, und man einfach verbittert wird und nicht mehr aus dieser Last herauskommt, die dich ja belastet, nicht die anderen Personen. Es schmerzt dich, es ist eine bittere Wurzel, es ist Gift für dich, für dein Herz, ja, für deinen Körper, für deine Seele. Dann sind die Folgen enorm. Dann können wir die Stimme Gottes gar nicht wahrnehmen, dann können wir sie gar nicht hören, dann können wir das nicht ernst nehmen oder überhaupt hören, was Gott zu sagen hat. Und seine Gegenwart können wir gar nicht genießen, wir können nicht in sie hineintreten. Es ist wie eine Blockade, in der wir stecken. Und jetzt möchte ich einmal diesen Spieß umdrehen, sage ich mal, diese Geschichte einmal wenden. Also Michal ist die, die uns leid tut, die viel Böses erfahren hat. Aber jetzt wenden wir das Ganze und schauen uns das mal andersrum an. David war nicht bitter ihr gegenüber. Er war ihr freundlich gesinnt. Er hat sie zurückgenommen. Er hat sie in seinen Palast zurückgenommen. Und trotzdem hat er die Gegenwart Gottes im Fokus. Er lobt seinen Gott. Und das ist ein schönes Ende, weil das gefällt Gott. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er ein Herz hat, das voller Reue ist. Er kehrt um, er erkennt seine Fehler, er tut Buße, er wendet sich von all dem Bösen ab und wendet sich zu dem Herrn. Und das macht ihn ja aus. Es ist ja genau das, was Saul gefehlt hat. Und bei ihr ist es vielleicht so ähnlich wie bei ihrem Vater.
Ja.
Sie hat Schlimmes erlebt. Aber das, was sie erlebt hat, braucht nicht ihre Zukunft zu werden. Hier kann sie einen Unterschied machen. Hier kann sie von all dem Leid Abstand nehmen und sagen, jetzt ist genug. Und weil sie es aber nicht kann, weil sie darin stecken bleibt in dieser Bitterkeit, fehlt ihr diese Erkenntnis, Gott zu erkennen, Gottes Gegenwart wahrzunehmen und seine Liebe zu genießen.
Amen. Das sehe ich auch. Das hast du richtig gut gesagt. Und ich finde auch an diesem Punkt zum Beispiel, wo ich glaube, also ich würde den David gerne nochmal hervorheben, wo ich aber glaube, weil du sagtest, er hat Fehler gemacht, er war nicht perfekt, wird aber trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und ich glaube, diese Liebe und Hingabe, die er an Gott hat, ich glaube nicht, dass er im nächsten Schritt die Michal gehasst hat. Und dass er seinen Gott zwar geliebt hat, aber die Michal gehasst und sie verachtet hat und mit dem gleichen Maß gemessen hat wie Michal mit ihm. Das glaube ich nicht. Und er hat sie auch nicht wieder zurückgeschickt zu diesem Palti, zu diesem anderen Ehemann. Er hat sie nicht zurückgeschickt, ne? Also wenn sie da so, wenn sie da so irgendwie rumzickt und irgendwie ihn verachtet und ihn irgendwie noch irgendwie komisch von der Seite anmacht, wie tanzt du denn da? Er hat nicht mit dem gleichen Maß gemessen, weil, also ich glaube, dass wenn du so eine tiefe Liebe hast zu Gott, diese Hingabe spürst, dich freust über die Gegenwart, dann kannst du nicht deinen Bruder, deine Schwester oder in diesem Fall hier die Ehefrau hassen bis zum bittersten Ende, sondern David hatte, glaube ich, also würde ich ihm jetzt einfach zuschreiben, trotzdem auch noch ein Herz für seine Michal, auch wenn sie so verbittert war. Und da hört man nichts, dass sie irgendwie verbannt worden war oder sonstiges. Auch das ist in dem Sinne oft früher der Fall gewesen. Ne? Wenn eine Frau sich widersetzt hatte, in welcher Form auch immer, gab es oft eben die Reaktion auch der Herrschenden, die dann da geherrscht haben, dass sie die Frau verbannt haben. Das heißt, sie durfte nicht mehr richtig, genau. Sie wurde aber nicht verbannt. Das heißt, natürlich lesen wir bis zum Ende des Todes, hat sie kein Kind geboren, ist sie keine Mutter geworden, die Michal, aber sie wurde nicht verbannt und das zeigt mir Davids Herz wieder auf der anderen Seite, also das zwischen den Zeilen, dass er sie nicht verachtete, dass er nicht sagte, so, du musst jetzt gehen, hau ab, so. Und das finde ich sehr, sehr stark.
Ja, wir sind schon am Ende angelangt. Ich finde das sehr spannend, dieses Thema, und ich finde das so besonders, einfach mal zu schauen, diese Geschichte sich durchzulesen und einfach zu verstehen, dass es ungerecht war, was ihr widerfahren ist, aber sie hat das, die Verantwortung trägt sie. Das ist ihre Verantwortung, wie sie mit dieser Situation umgeht. Und wir haben schon darüber gesprochen, was die Folgen waren. Und ich wünsche mir einfach für dich als Zuhörerin und auch als Zuhörer, dass du vielleicht, wenn du in einer ähnlichen Situation steckst und dich fragst, warum höre ich Gott nicht, warum erkenne ich seine Wege nicht. Vielleicht ist da irgendwo etwas, was dich davon abhält. Vielleicht ist das wirklich auch ein Stück Bitterkeit oder Stolz oder was auch immer es ist. Sei ehrlich mit deinem Herzen und prüfe dich selbst und komm zu Gott und mit einem reuigen Herzen, mit einem Herzen voller Bußwilligkeit und voller Dankbarkeit. Und ja, zum Abschluss möchte die Valentina gerne einmal für dich beten. Ich habe noch in der Studie ein Gebet aufgeschrieben und dieses Gebet wird sie jetzt einmal vorlesen und wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bis hier zugehört hast. Es hat uns gefreut, diese Studie mit dir zusammen zu studieren. 6 Frauen haben wir jetzt einmal durch und ich bin so gespannt auf die nächste Studie, aber vor allem erstmal auf die nächsten Folgen zum Thema das Herz. Da freuen wir uns ganz besonders drüber und laden dich auch dazu nochmal gerne ein. Aber jetzt erstmal entspanne dich, lehne dich zurück und genieße dieses Gebet. Das ist für dich. Und wenn du magst, schließe deine Augen und bete in deinem Herzen gerne mit.
Herr, du siehst mein Herz. Du kennst meine Enttäuschungen, meine Verletzungen und die Momente, in denen ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Du weißt, wann ich Menschen nicht vergeben konnte und wann mein Blick auf das Unrecht gerichtet blieb, anstatt auf dich. Doch ich will frei sein. Ich will nicht zulassen, dass Verbitterung mein Herz gefangen hält. Vergib mir, wenn ich an Verletzungen festgehalten habe. Vergib mir, wenn ich in meinen Gedanken mehr auf Menschen und ihre Fehler geblickt habe, als auf deine Gnade. Ich lege all das vor dich hin. Ich bringe dir meine Wunden, meinen Schmerz, meine Enttäuschungen. Reinige mein Herz, Herr. Erneuere meinen Geist. Hilf mir, dich wieder zu sehen, deine Liebe zu spüren und deine Gegenwart zu erkennen. Ich entscheide mich jetzt, loszulassen. Ich entscheide mich, zu vergeben. Ich entscheide mich, mein Herz nicht zu verhärten, sondern es vor dir zu öffnen. Jesus, ich danke dir, dass du mein Herz heilen kannst. Ich danke dir, dass du mich rufst, näher zu dir zu kommen. Ich vertraue dir. In deinem heiligen Namen. Amen.